Wie kann ich sicher sein, dass Gott mich nicht enttäuscht? Ihr lieben Enttäuschten. Der Titel hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, hier führt man mich auf ganz schön dünnes Eis. Wie kann ich sicher sein, dass Gott mich nicht enttäuscht? Das bedeutet doch eigentlich, ich gehe von vornherein schon davon aus, dass Gott mich nicht enttäuscht. Können wir uns da so sicher sein? Ja. Sagst du, absolut? Ja, Luca. Ja, so ist es. Na, pass mal auf, ich habe eine andere Idee. Ich bin schon von Gott enttäuscht worden. Aber ich glaube, dass das nicht schlecht war. Ich glaube sogar, dass es sehr gut war. Denn enttäuscht sein bedeutet ja eigentlich, wenn man das Wort auseinander nimmt, enttäuscht, dass ich vorher einer Täuschung aufgesessen bin. Und wenn ich dann enttäuscht werde, werde ich von der Täuschung befreit.
Oder sie wird offenbar.
Oder die Täuschung wird offenbar. Oh ja. Und so ist es doch. Wenn Gott mich enttäuscht, gehen wir mal davon aus, Gott enttäuscht mich, dann kann es zwei Dinge bedeuten. Entweder er hat mich getäuscht, hält sich dann nicht daran und dann bin ich enttäuscht. Oder ich oder andere haben mich getäuscht über Gott und Gott bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Kann doch sein, ist mir schon passiert. Und das ist okay. Es passiert, dass Gott uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Es passiert, dass wir uns täuschen über Gott, dass wir falsche Gedanken über ihn haben, dass wir uns irgendetwas zusammenspinnen und Gott enttäuscht uns. Aber dann brauchen wir nicht unzufrieden mit Gott sein, sondern müssen wir unser Denken. Ist es okay, Luca?
Okay.
Gott, ich kann mich täuschen. Ihr könnt mich täuschen. Wir erleben viele Enttäuschungen. Sogar die Kanaren können einen enttäuschen mit dem Wetter, wie ich gerade gehört habe. Aber Gott täuscht mich nicht. Er ist treu. Und davon gehe ich aus. Und das habe ich auch erlebt. Wenn man anfangen will mit dem Bibellesen und die Frage ist, wo fange ich an, dann ist Johannes 3, Vers 16 keine schlechte Idee, ein guter Vers für den Anfang. Und wenn man die ganze Bibel gelesen hat, dann ist es gut, wieder auf diesen Vers zum Schluss zurückzukommen. Johannes 3, Vers 16. Und darum können wir gar nicht genug davon kriegen, von Johannes 3, Vers 16. In jedem Gottesdienst, in diesen 40 Tagen, kommt dieser Vers vor. Einmal, zweimal, mehrfach. Wenn man die Evangelien liest, dann fallen einem auf, dass Jesus so Geschichten erzählt hat. Geschichten, die sich nicht wirklich abgespielt haben, aber die etwas verdeutlichen sollen. Man nennt diese Geschichten Gleichnisse. Und wenn man mich fragen würde, bei welchem Gleichnis würdest du anfangen? Bei all den Gleichnissen von Jesus. Dann würde ich ohne zu zögern sagen, beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 11 bis 32, beim verlorenen Sohn. Und wenn ich alle Gleichnisse durch habe, bei welchen würde ich dann wieder ankommen? Beim verlorenen Sohn. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Jugendkreis und jemand war gerade dran und kam auf die originelle Idee, das Gleichnis vom verlorenen Sohn durchzunehmen. Oh, ging ein Stöhnen durch die Reihen. Schon wieder, haben wir schon 3 oder 4 Mal gemacht in den letzten 10 Jahren. Aber es war gut. Es ist immer wieder gut. Lukas 15 und heute geht es um den ersten Teil dieses Gleichnisses. Ein Mann hatte 2 Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagt der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen, aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Haus haben, und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachte das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begann ein fröhliches Fest. Das ist sozusagen die Mantelgeschichte um unseren Vers, den wir ja schon gehört haben, herum. Sie erklärt es, sie stellt es in einen Zusammenhang hinein, der uns mehr verstehen lässt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, aber wirklich jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus sagt, mit dieser Geschichte, mit diesem Vers, wenn wir von Gott reden, kann man viel sagen, aber Gott ist vor allem eins. Er ist treu. Er ist unglaublich treu. Er ist treu, weil er wie ein echter Vater ist. Ja, er ist der echte Vater. Es läuft viel herum in der Weltgeschichte, was sich Vater schimpft. Manchmal völlig unberechtigterweise, aber einer ist der Vater schlechthin und das ist Gott. Er bleibt es, auch wenn wir total treulos sind, auch wenn wir ihn total enttäuschen. Wie oft haben wir Gott enttäuscht? Welche Hoffnung hätte er in uns setzen können? Und er ist einer Täuschung erlegen. Naja, das ist ziemlich menschlich gesprochen. Aber ihr wisst, was ich meine. Bei Gott kannst du aussteigen, ohne dass er enttäuscht ist. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Rainer, du hast das vorhin so gesagt mit der Ehe, dass wir sogar innerhalb der Ehe einander enttäuschen. Das kommt vor, das kommt sehr oft vor und die Statistik belehrt uns, dass das dazu führt, dass in 40% der Fälle die Ehen dann auseinandergehen, weil einer so enttäuscht ist, dass er genug hat. Und das wäre ja denkbar, dass Gott auch eines Tages genug hat und dass er sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich werde ständig verletzt. Das halte ich nicht mehr aus. Aber Gott lässt sich nicht enttäuschen. Zur Vorgeschichte dieses Gleichnisses. Wir erfahren von diesem Vater, dass er reich ist, dass er so ein Gut hat, würden wir sagen. Nicht nur viele Kühe und Tiere und Felder, sondern er hat auch Angestellte, Knechte und Mägde. Und er ist großzügig. Das erfahren wir im zweiten Teil. Die Jungs, zwei hat er, brauchen ihm nur sagen, wir würden gern Fest und Party machen mit Freunden. Dürfen wir? Hätte er sofort gesagt, ja, dürft ihr. Kein Problem. Er ist großzügig. Ausgesprochen großzügig. Er setzt auch Maßstäbe. Natürlich, wie das so ist, in einer Familie und auf einem Hof. Aber es sind Maßstäbe, die von Herzen kommen, die es gut meinen, die Leben ermöglichen. Und trotzdem ist da der eine von den Jungs, es ist der Jüngere, der ist genervt. Der Vater geht ihm auf den Wecker. Das Leben könnte so schön sein, wenn da nicht ständig der Alte wäre, der einem Vorschriften macht. Du dies, du das. Ich will frei sein. Das heißt, ich will tun und lassen können, was mir einfällt, ohne dass ich irgendjemand fragen muss. Also entwirft er einen Plan. Er sagt zum Vater, zahl mir den Bausparer aus. Steht mir er sowieso zu, wenn er fällig ist? Naja, so ungefähr. Dass er im Geheimen vorhat, sich von zu Hause abzusetzen, sich mit dem Geld davon zu machen, das verschweigt er erstmal. Es ist enttäuschend. Echte Eltern wünschen sich ein herzliches Verhältnis zu ihren Kindern. Welche Eltern wünschen sich das nicht? Die gehen ja nicht nach dem Motto vor, ja, jetzt haben wir nun mal die Kinder, jetzt müssen wir halt auch irgendwie schauen, dass wir sie groß kriegen, sondern die wünschen sich doch ein Verhältnis. Die wünschen sich doch auch Familie, wo es nicht nur um Geld und Dienstleistungen und hin und her geht. Und nach all dem bringt der jüngere Sohn zum Ausdruck, so wenig ist ihm der Vater wert. Der kann auf ihn verzichten, der haut ab, Hauptsache er kriegt das Geld. Und der Vater bleibt angesichts dieses unverschämten Verhaltens und auch dieses heuchlerischen Verhaltens, er will ja abhauen, total ruhig. Er zahlt. Das ist seine Treue. Er schmeißt ihn nicht raus. Er hält ihn aber auch nicht. Und auch das gehört zu seiner Treue. Er hält ihn nicht fest. Er tut das alles aus Liebe. Liebe lässt sich, wie wir alle wissen, nicht erzwingen. Hoffentlich wissen wir das. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Die Geschichte hält uns natürlich einen Spiegel vor. So gehen wir doch oft mit Gott um. Wir nehmen alles gerne mit. Alles. Wenn es gut geht, 80 Jahre Leben, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Gesundheit, Kraft, Nahrung, die Luft zum Atmen, Intelligenz, mal mehr, mal weniger. Begabung, einfach alles. Und dann denken wir, vielleicht denkt es der eine oder andere, manche sagen es auch, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Das finde ich inkonsequent. Das ist inkonsequent. Wenn wir nichts mit Gott zu tun haben wollen, müssten wir ihm dann nicht erstmal alles wieder zurückgeben, was er uns gegeben hat. Das wäre konsequent. Aber das können wir natürlich nicht, weil dann würden wir ja nicht mehr existieren. Geht also auch nicht. Allein die Tatsache, dass wir existieren, beweist, wir haben etwas mit Gott zu tun. Wir nutzen Gott mit unserer Gleichgültigkeit aus. Wie können wir sicher sein, dass Gott sogar angesichts unserer Gleichgültigkeit treu ist? Wir können es daran erkennen, dass er uns immer noch aushält. Ja, immer noch. Eben, Liebe lässt sich nicht erzwingen. Liebe braucht Freiheit. Die Freiheit, dass einer Ja sagen kann, aber natürlich auch die Freiheit, dass er Nein sagen kann. Sonst wäre es keine Freiheit. Starke Liebe kann auch warten. Die Liebe des Vaters kann warten, wenn es auch schwerfällt. Wir sollen aber wissen, er will uns bei sich zu Hause haben. Und zwar ganz intensiv. Und er trauert bei jeder Entscheidung, die er ohne ihn machen ohne nach seinem Willen zu fragen. Aber er nimmt unsere Entscheidung ernst. Läuft uns nicht hinterher. Er greift nicht ein. Er packt uns nicht in die Watte. Auch das gehört zu seiner Liebe dazu. Gottlosigkeit enttäuscht. Dieser Strich ist kein Druckfehler, sondern ist Absicht. Gottlosigkeit. Wer gottlos sein will, ist gottlos. Blickwechsel. Der Sohn. Eiskalt. Lukas 15, 13 bis 16. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und da ging es ihm schlecht. In der ersten Phase lief es ja ganz gut. Ich nenne es die Partyphase. Vater weg, aber dafür Freunde, Party, Spaß, Stimmung und gute Laune. Und die Taschen voller Geld. Und dann kommt die zweite Phase. Ich nenne sie die Katerphase. Geld weg. Freunde? Wo sind die denn? Waren doch gerade eben noch da. Wie kommt das denn? Freunde weg. Spaß weg. Vater immer noch weg. Die beiden Phasen hängen zusammen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wir können die eine Phase nicht ohne die andere Phase haben. Die hängen zusammen. Die eine Phase ist die Ursache von der anderen. Wir glauben oft, wir können nur die eine haben. Wir wünschen es uns ganz doll. Können wir aber nicht. Ich kann mich entscheiden, ob ich, wenn ich jetzt rausfahre, die Landstraße, die erste Ausfahrt nehme oder die zweite Ausfahrt. Aber wenn ich die erste Ausfahrt nehme, dann darf ich mich nicht über die A5 beschweren, dass ich in Heppenheim lande. Das geht nicht. Es gibt Menschen, die verstehen diesen Zusammenhang nie. Sie sind enttäuscht an ihrer Misere, sind grundsätzlich die anderen schuld oder auch Gott. Und sie sagen, ich bin von Gott enttäuscht. Wie kann nur er das zulassen? Warnhinweise auf der Zigarettenschachtel sagen uns, rauch so viel du willst, aber verklag nicht den Hersteller. Bei Gott aussteigen heißt sich für den Abstieg entscheiden. Ausstieg und Abstieg, die gibt's im Doppelpack. Wer das eine kriegt, kriegt auch das andere. Und Gott, er verhindert es nicht. Oberflächlich für kurze Zeit ein lustiges Leben, ohne störende Regeln und lästige Verpflichtungen, letztlich aber Leere, Ungeborgenheit. Die Katerphase kommt, Einsamkeit, die Konfrontation mit unserer Vergänglichkeit, am Schluss die ultimative Trennung von Gott. Das müssen wir aushalten. Das muss der Sohn aushalten. Da geht es ihm schlecht. Und das muss auch Gott mit ansehen. Und der Vater greift um der Liebe willen immer noch nicht ein. Was für eine Spannung. Wie ist das auszuhalten? Schließlich der dritte Punkt. Mach dich auf ein Fest gefasst. Bei meinem Vater, so sagt der Sohn, hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Der Sohn gibt alles aus, er verliert seine letzten Freunde, die er für treu hielt, aber die haben ihn enttäuscht jedenfalls. Sein letztes Hemd. Und schließlich kommt er bei sich selber an. Boden der Tatsache. Er ist enttäuscht. Aber nicht von seinem Vater, natürlich hat er gar keinen Grund. Sondern er muss über sich selber enttäuscht sein. Was für ein Dummkopf bin ich gewesen. Er ist pleite in jeder Hinsicht. Er meint, dass ich Sohn meines Vaters bin. Das habe ich verwirkt, das ist perdu. Und er hat recht. Und er fragt sich, ist mein Vater wohl treu, selbst mir gegenüber? Die Frage würde er schon bejahen, wenn er nur den allerletzten Job bei ihm kriegen könnte. Also wenn ich nur den Mist aufsammeln könnte von Vieh, dann würde ich mich freuen wie ein König. Dann wäre mein Vater in meinen Augen wirklich ein treuer Mann. Mehr als das. Wenigstens überleben. Das wäre schon ein Wunder. An mir wagt er nicht zu denken. Der bloße Überlebenswille zieht ihn zum Vater. Nicht unbedingt Liebe. Ich weiß es nicht. Nee, ich würde es nicht Liebe nennen. Er will leben. Die stärkste Kraft in uns. Wir wollen leben. Ich wundere mich manchmal, was für ein Kampf es ist für sehr alte Menschen, die sehr krank sind, ist zu sterben. Sie wollen leben. Sie haben diesen Willen zu leben. Können nicht gehen. Sein Ehrgefühl hält ihn mit Macht von 10 Pferden zurück, aber sein Überlebenswille ist stärker und das zieht ihn nach vorne hin zum Vater. Er hat sich einen demütigen Satz zurechtgelegt, der an das Erbarmen von dem Vater appellieren soll. Vielleicht hilft es ja. Und da kommt der Bang um die Ecke gebogen, aber der Vater, der sieht ihn von Weitem und kommt trotz seines Alters auf ihn zugeschossen und schließt ihn in die Arme. Was für eine Treue. Jesus will sagen, egal wie zerlumpt und wie kleinlaut wir sind, da fallen uns eigentlich keine Worte mehr ein, die irgendwie das rechtfertigen, was wir gemacht haben, gedacht haben, getan haben. Und Gott liebt uns immer noch. Gibt es etwas, wo wir uns so schämen, dass wir nicht mal bereit sind, mit irgendjemand darüber zu reden? Vielleicht noch nicht mal Gott gegenüber das zu sagen, der es ja sowieso alles mitbekommen hat, dem erzählen wir nichts Neues. Kann sein, dass wir verlorene Kinder Gottes sind. Aber wir bleiben Kinder Gottes. Schämst du dich? Fällt dir nichts ein, was du sagen kannst? Gott hat nur einen Wunsch. Spring doch über deinen Schatten. Mach dich los von deinem Stolz, von diesen 10 Pferden. Komm nach Hause. Gott riecht den Schweinestall. Aber damit können wir ihn nicht schocken. Er ist überall dabei gewesen, in jedem Loch, die ganze Zeit. Und er hat es ausgehalten. Das ist Bekehrung, der Anfang einer echten Vater-Tochter-Beziehung, einer echten Vater-Sohn-Beziehung. Ausstieg, Abstieg, Bekehrung. Da haben wir alle drei Bewegungen beisammen. Und ich zähle jetzt darauf, dass der eine oder andere von euch ein bisschen unruhig wird und sich fragt, soll ich? Darf ich mich von meinem Stolz trennen? Darf ich darauf hoffen, dass Gott treu ist, mehr als was ich gedacht habe und als eigentlich vernünftig ist? Wie kann ich sicher sein? Ich glaube, dass der Sohn in der Geschichte uns zeigt, wie wir uns sicher sein können, dass er treu ist, dass er uns nicht enttäuscht. Nämlich, er hat es rausgefunden, nur einzig und allein, indem er umkehrte und sich auf den Weg machte. Die geisterhafte Erscheinung, die auf dem elterlichen Anwesen ankommt, ist kaum wieder zu erkennen. Aber einer erkennt ihn doch wieder, es ist der Vater. Er hatte sein Bild all die Jahre vor Augen und er wartet auf ihn. Und er schließt ihn trotz seines tierischen Aromas in die Arme. Der holländische Maler Rembrandt hat das festgehalten. Also als ob er dabei gewesen wäre, hier im Bild. Wir sehen es, das Bild vom verlorenen Sohn. Der Vater drückt ihn, er küsst ihn, und zwar bevor er geduscht hat. Das ist Gott. Und der Sohn kann dann nur stammeln, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht wert. Das ist nicht besonders originell, finde ich. Aber das ist dem Vater total egal. Unsere Worte bringen es nicht. Seine Liebe bringt es. Vater, ich bin schuldig geworden, nur zu wahr. Und der Vater enttäuscht nicht. Er vergibt viel mehr als das. Dieser schreckliche Tag vor Jahren, als er seine Sachen packte und einfach auf und davon ging, steht nicht mehr im Raum. Außerdem neue Kleider bekommt er, Zeichen eines neuen Lebens. Gott schenkt es allen, die endlich die Kurve kriegen und nach Hause kommen. Er pfeift auf die guten Worte. Er weiß, dass es Überlebenswille ist und nichts anderes als das. Einen Ring bekommt er, das Zeichen für den Erben. Ja, seine Ehre als Sohn, könnte auch eine Tochter sein, bekommt er wieder. Der verlorene Sohn ist wieder Kind, Erbe, Anwärter auf den Himmel. Gott steht zu seiner Liebe. Er ist kein wandelndes Hochdruckgebiet, mal hier, mal da. Und wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Und er feiert ein Fest der Heimkehr, wenn es soweit ist. Wie konnte der Sohn sicher sein? Er konnte überhaupt nicht sicher sein, bis er bei seinem Vater einbog und er es drauf ankommen ließ. Mit Herzklopfen. Manche Dinge bekommt man nicht anders raus. Nur eins ist nötig, dass der Glaube an Gottes Liebe größer ist als die Bindung an unseren Stolz, die uns zurückhält. Wenn Gottes Geist euch heute Morgen nach Hause einlädt, das kann nur der Heilige Geist, kann ich nicht, können Menschen überhaupt nicht, aber Gottes Geist macht das. Wenn er euch heute Morgen nach Hause einlädt, dann wäre es keine schlechte Idee, einen ersten Schritt zu gehen. Wir werden jetzt ein Lied hören und dann machen wir es mal anders wie sonst. Wir feiern heute Abendmahl. Ihr seht es hier vorne, Kelch, Brot ist da. Das tun wir jeden Monat in einem öffentlichen Gottesdienst. Das machen wir mit Absicht so. Wir rechnen bewusst damit, dass Menschen dabei sind, die einen ersten Schritt des Vertrauens zu Gott gehen wollen, sich einladen lassen. Sie sind herzlich willkommen bei uns hier. Der Vater hat ja auch ein Fest der Heimkehr gefeiert, als der Sohn wieder da ist. Es ist ein Vorgeschmack auf das Fest, das Gott feiern wird, wenn wir bei ihm ankommen im Himmel. Seien Sie dabei. Wenn nicht, niemand zwingt Sie. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Lassen Sie einfach Brot und Kelch an sich vorbeigehen. Nehmen Sie so an dem, was hier passiert, einfach teil als Zuschauer. Wir hören jetzt ein Lied und dann beginnt das Abendmahl. Ich bitte meine beiden Helfer jetzt schon hier nach vorne zu kommen.